Am 23. Februar findet die vorgezogene oder nächste Bundestagswahl statt und wir im Handelsverband haben uns überlegt, dass wir diese kurze Zeit nutzen und die Parteien der demokratischen Mitte einladen und vorstellen und auch tatsächlich befragen, welche Themen die Parteien im Handel sehen, beziehungsweise welche Themen wir sehen und welche Antworten die Politikerinnen und Politiker dieser Parteien haben. Wir haben uns verschiedene Formate bis dahin überlegt. Folgt uns gerne auf Instagram oder im Newsletter. Es wird Veranstaltungen vor Ort geben im Handel. Es wird Gesprächsrunden geben. Es wird Spaziergänge geben. Und es wird einen Podcast geben. Und mit dem Podcast starten wir heute. Und deshalb übergebe ich an meine Kollegin von der Barkam.
Wir haben heute natürlich wieder einen Gast, diesmal aus der Bundespolitik. Das ist die Frau Bettina Stark-Watzinge. Sie ist Spitzenkandidatin für die FDP in Hessen. Herzlich willkommen, Frau Stark-Watzinge.
Hallo Frau Barkan, hallo Herr Rode.
Sie sind zwar Expertin für Finanz- und Bildungsfragen, aber wir wollen über ganz viele verschiedene Themen sprechen. Und deshalb möchte ich die ZuhörerInnen jetzt nicht allzu lange hinhalten und direkt rein diven. Ich möchte mit einem Satz anfangen, der Ihnen ziemlich vertraut vorkommen dürfte. Das ist, die Zukunft gehört denen, die etwas tun. Jetzt ist es so, dass Händlerinnen und Händler tatsächlich bereits sehr viel tun. Sie engagieren sich in Innenstadtinitiativen wie Zukunft Innenstadt. Sie übernehmen Verantwortung innerhalb der Lieferketten für Nachhaltigkeit. Sie bezahlen teilweise übertarifliche Löhne und sorgen damit für soziale Nachhaltigkeit. Jetzt haben aber viele Händlerinnen und Händler das Gefühl, dass sie sich um ihre Zukunft sorgen müssen und bangen teilweise um ihre Existenz. Daher frage ich Sie, was unternimmt die FDP jetzt schon, um dieses Leistungsversprechen, dass die Zukunft denen gehört, die etwas tun, auch einzuhalten?
Ja, Sie haben ganz wichtige Themen angesprochen, Frau Barkan. Wir sehen, dass unser Land vor dem dritten Jahr der Stagnation oder Rezession steht. Jede Bildungsstudie in unserem Land ist eigentlich ein Weckruf. Und wir sehen ja auch weltpolitisch tektonische Verschiebungen. Und die Herausforderungen sind groß. Und deswegen brauchen wir nach dem 23. Februar auch einen Politikwechsel, der genau diese Probleme mit angreift. Wir haben in den letzten Jahren eine Tendenz erlebt, dass immer mehr der Staat reguliert, sehr engmaschig unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben, wo doch die Menschen vor Ort, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmer, Unternehmerinnen oft viel besser wissen, wie die Probleme zu lösen sind. Und deswegen brauchen wir hier eine Veränderung. Ich will es mal zusammenfassen in, es muss Bürokratie runter und Respekt vor der Leistung des Einzelnen wieder hochgehen. Weil wenn man mal so schaut und durchs Land geht und fährt, und ich habe das in meiner Funktion als Bildungs- und Forschungsministerin noch mal ganz extrem erlebt, das Engagement vor Ort von den Menschen, sei es in Forschungseinrichtungen, auch in einzelnen Bildungseinrichtungen und in den Unternehmen, die ist immens hoch und deswegen muss hier mehr Freiheit gegeben werden.
Das können wir natürlich genauso unterschreiben. Wir sind natürlich jetzt direkt eingestiegen. Interesse über Ihr Einkaufsverhalten haben wir natürlich auch und darum möchte ich Sie auch nochmal ganz persönlich begrüßen. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben bei einer der wichtigsten Branchen in Hessen und in Deutschland. Warum das so ist, glaube ich, sagen die Zahlen ganz klar. Wir haben in Hessen über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handel und machen über 55 Milliarden Euro Umsatz. Wir haben gerade darüber gesprochen, die heiße Phase des Wahlkampfs beginnt oder hat jetzt gerade begonnen. Die heiße Phase im Handel ist gerade so ein bisschen zu Ende tatsächlich, das Weihnachtsgeschäft. Darum interessiert uns natürlich, bevor wir weiter in die Themen einsteigen, wo Bettina Stark-Watzinger die Weihnachtsgeschäfte eingekauft hat und vor allem, was sie eingekauft hat.
Ja, ich versuche möglichst, und das mache ich auch sehr gerne, vor Ort einzukaufen. Also ich bin Frankfurterin, lebe in Bad Soden und dort haben wir auch tolle Geschäfte mit schönen Dingen, die man auch gerne schenkt, also sehr vor Ort. Und ich persönlich schätze mal so Dinge, die den Alltag ein bisschen schöner machen. Wir sind ja sehr viel im Stress und dann eben mal der schöne Duft und in der Handcreme oder eben auch, ich ganz persönlich habe in einem kleinen inhabergeführten Unternehmen mir ein paar farbige Handschuhe gekauft, um die triste Jahreszeit wieder etwas bunter zu machen.
Der Beweis liegt hier, ja, tatsächlich. Ja,
also insofern ist es wirklich schön vor Ort, weil bei all dem, dass sich unser Einkaufsverhalten ja auch ändert, natürlich kaufe ich auch online ein. Sie alle haben ja, verschiebt sich, ihre Geschäftsmodelle verschieben sich, die Welt verändert sich, das schlägt sich ja auch bei Ihnen nieder. Aber das, was vor Ort dann in den Innenstädten passiert und diese Beratung, das ist durch nichts zu schlagen.
Das glauben wir auch. Wir haben während der Weihnachtszeit natürlich, sind wir immer noch mehr mit dem Ohr an den Händlerinnen und Händlern, weil wir natürlich wissen wollen, wie diese wichtige Zeit, Sie wissen, dass teilweise einzelne Branchen bei uns den Hauptumsatz in dieser Weihnachtszeit machen und darum ist es da so wichtig, sowohl online als auch stationär. Wir haben in dieser Zeit natürlich genau hingehört und wir bekommen immer wieder die Rückmeldung, genau das, was Sie gerade angesprochen haben, das Thema Bürokratie. Das reicht uns aber als Verband nicht, weil wir wollen nicht hören, die Bürokratie erschlägt uns. Wir fragen dann genauer. Und wir sehen, dass ganz viele kleine, kleinteilige, gerade für den Mittelstand erhobene Verordnungen, Gesetze, unsere Mitglieder hemmen bei dem täglichen Doing. Man kann natürlich sagen, und das ist vielleicht vor die Klammer gesetzt, jedes Einzelne wird seinen guten Grund haben, warum es das gibt. Aber in Summe, wenn wir uns anschauen, wir müssen auf der einen Seite unsere Kassen zukünftig nicht nur TSE-sicher beziehungsweise TSE-konform haben, wir müssen das auch noch melden. Warum müssen wir es melden? Wir haben die Bonpflicht. Ich weiß, die Partei will die abschaffen. Aus unserer Sicht, wir sagen von Anfang an, wir brauchen die Bonpflicht nicht, weil da eine Branche unter Generalverdacht gestellt wurde. Wir haben Dinge wie Lebensmittelbedarfsverordnung, also das, wenn ein Modehändler zufälligerweise mal eine Kaffeetasse mit anbietet, muss er das melden, weil es mit Lebensmittel in Berührung kommt. Unsere konkrete Frage ist, wie bekommen wir es hin, auf der einen Seite das zu stoppen, aber auf der anderen Seite auch diese ganzen unendlich vielen kleinteiligen Themen zurückzufahren, weil natürlich EU-, Bundes- oder Landesgesetze ja nicht von heute auf morgen abgeschafft werden können.
Ja, Sie haben was ganz Wichtiges angesprochen. Ich hatte neulich mal eine Besuchergruppe im Deutschen Bundestag und es war ein Unternehmer dabei, der hat gesagt, ich werde meinen Söhnen nicht empfehlen, Unternehmer zu werden, weil ich jeden Monat, jedes Jahr mehr Bürokratie abzuarbeiten habe. Und wir wissen ja von den Statistiken her, dass pro Stunde 13 Minuten in Bürokratie fließen. Und das hat etwas mit so einer grundsätzlichen Einstellung zu tun, dass wir so dieses ganz Kleinteilige regeln wollen. Ich glaube, was übergeordnet dasteht, ist erstens mal, wir brauchen eine Mindset-Veränderung. Sie haben es indirekt angesprochen. Natürlich, da wo Missbrauch passiert, sei es in der Arbeitswelt oder in anderen Bereichen oder der Verbraucher geprellt wird, natürlich muss Missbrauch geahndet werden. Aber die Regulierung, die wir schaffen, ist meistens so angelegt, dass jeder unter Verdacht gestellt wird und erstmal zeigen muss, dass das nicht macht. Das ist so eine grundsätzliche Sache. So, und wie kommen wir jetzt aus dieser Spirale auch wieder raus? Erstens mal, es fängt damit an, wenn Sie mal in den 16 europäischen Ländern reisen, die haben die gleiche Datenschutzgrundverordnung wie wir auch. Das ist ja auch eine europäische Regelung. Wir setzen es aber nochmal anders um. Wir setzen es dann auch 16 Mal und dann gibt es noch den Bundesdatenschutzbeauftragten. Das heißt, wir müssen hier dazu kommen, dass wir wirklich nur 1:1 umsetzen und nicht immer noch besser machen wollen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir dann auch, gerade wenn wir so im föderalen System sind, warum soll der Datenschutz anders sein als in Bayern und Hessen? Ich weiß, das ist im Grundgesetz, aber trotzdem müsste da viel mehr Abstimmung sein und viel mehr Standardisierung und viel mehr Klarheit herrschen. Das ist jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Was, glaube ich, auch ein ganz großer Druckpunkt ist, um nicht immer nur im Allgemeinen zu bleiben, ist ja, sind ja die ganzen Berichtspflichten. Ja. Also wenn man sich die Statistiken ansieht, was belastet die Menschen, die Unternehmerinnen und Unternehmer am meisten, dann sind es die Berichtspflichten. Es hat natürlich auch was mit Arbeitsregelungen zu tun und auch Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. So, wenn wir mal bei den Berichtspflichten sind, wer liest denn das überhaupt alles? Es wäre doch mal ein Vorschlag zu sagen, wir setzen jetzt mal alle Berichtspflichten aus und schauen, was hinterher uns fehlt. Weil da ist etwas gewachsen über die Zeit, wo keiner mehr weiß, was brauchen wir eigentlich nicht. Also erstmal stoppen und neu aufbauen. Das ist etwas, wo man wirklich dran gehen muss. Und ein zweiter Punkt ist, der Staat muss endlich dahin kommen, dass ihre Daten, dass sie die nur einmal melden müssen. Sie sind ja nicht der Erfüllungsgehilfe des Staates, sondern der Staat soll Ihnen das Leben leichter machen. Also wirklich auch den Staatsaufbau, die Digitalisierung des Staates hier so gestalten, dass wenn schon Daten erhoben werden, machen ja auch Sinn an einigen Stellen, dass das dann zentraler ist. Also es darf in Zukunft nicht mehr so sein, dass man über Bürokratieabbau spricht und am hinterher mehr Bürokratie rauskommt, sondern wir müssen wirklich auch mal die großen Schritte gehen.
Das unterschreiben wir sofort und wir oder ich glaube ganz persönlich, wenn dann von Demokratieabbau gesprochen wird, genauso wie Sie es sagen und auch öffentlich gesprochen wird, Beispiel, wir gucken natürlich auf das Lieferkettengesetz und es angekündigt wird, naja, wir setzen es aus, wir setzen es nicht aus, wann wird es ausgesetzt, warten wir jetzt auf EU oder setzen wir die Bundesregelung durch, das sind glaube ich wirklich Fragen, gerade der Mittelstand setzt sich damit auseinander, weil wir wissen natürlich auch, kleinere Unternehmen müssen sich nicht an das Lieferkettengesetz halten, zur Wahrheit gehört aber natürlich, dass wenn ich in einer Wirtschaftsgemeinschaft oder in einer Gemeinschaft agiere, bin ich immer in einer Kette. Und auch die Verbraucherinnen und Verbraucher haben ja bestimmte Erwartungen. Und wenn große Unternehmen sich an Barrierefreiheitsgesetz halten müssen, an das Liefergesetz halten müssen, kann ich mich, glaube ich, auch als Mittelstand dem nicht komplett entziehen. Und darum ist aus unserer Sicht, glaube ich, auch diese Verbindlichkeit wichtig, das anzukündigen, genau wie Sie es gesagt haben, und das in dem Maße dann auch umzusetzen. Das führt mich zu der nächsten Frage. Sie haben gesagt, der Verbraucher, die Verbraucherin werden geprellt. Wir haben ein konkretes Beispiel im Handel. Wir haben Mitspieler seit geraumer Zeit im Handel. Das sind vor allem Plattformen aus Asien, Temu Shein, wenn man es benennen will, die sich an komplett gar keine Regeln halten. Wir haben gerade gesprochen, wir haben sehr viele Regeln, aber es gibt welche, die halten sich an gar keine Regeln. Und die Rückmeldung unserer Mitglieder aus dem Handel ist natürlich so, naja, ich halte mich an alles, ich bekomme die Kontrollen, aber es bekommen große, meine Mitbewerber, keine Konsequenzen zu spüren. Das hören Sie ja sicherlich auch. Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Ansatzpunkt, wie wir dem entgegenwirken können?
Ja, das gibt es im analogen und im digitalen Bereich. Der digitale Bereich, diese neuen Geschäftsmodelle haben natürlich jetzt nochmal Türen geöffnet, und zwar für unlauteren Wettbewerb auch. Regeln sind dann sinnvoll, wenn sie den Rahmen für einen fairen Wettbewerb stecken, damit man auf Augenhöhe agieren kann. Und die Europäische Union hat da ja einiges an Regulierung geschaffen. Das ist ja so neue Bereiche, die entstanden sind. Und ich finde das auch sehr richtig. Es ist richtig, dass man mit dem Digital Service Act da den Rahmen abgesteckt hat. Was ist wichtig? Normalerweise, oder es unterscheidet sich ja eine offene Plattform und eine geschlossene Plattform. Wenn ich Händler bin und vertreibe über meine geschlossene Plattform oder wenn es ein geschlossener Rahmen ist und nicht nur abgewickelt wird, ja, also es ist ja zu unterscheiden, ob ich Abwickler bin oder ob ich wirklich sage, ich bin ein Unternehmen, das auch verschiedene Händler, aber eben mit Verträgen, die unser Geschäftsverhältnis dann bestimmen und die ja dann auch das, was an zum Beispiel Verbraucherschutz da sein soll oder für fairen Wettbewerb. Und das muss eben für alle gleich gelten. Also es muss dieser Rahmen gesteckt sein, dass innerhalb des auf Augenhöhe Wettbewerbs dann wirklich gehandelt werden kann.
Vielleicht ist ja auch ein Problem, das ist ja tatsächlich ein Bundesthema, dass wir kein internationales Abkommen mit China zum Beispiel haben, wo diese Plattformen zum Großteil herkommen. Jetzt ist Freihandel natürlich ein Thema, das in den letzten Jahren nicht besonders vorangeschritten ist. Aber gibt es da Bemühungen, Anstrengungen oder dergleichen, dass man auch versucht, mit China ein Abkommen zu schaffen, um genau diese Problematiken auch wieder in den Griff zu bekommen?
Also Freihandel ist für uns alle gut als Verbraucher, aber auch natürlich für die Unternehmen, dass sie eben ihre Geschäftsbeziehungen, ihre Lieferketten dann auch ausbauen können, andere Produkte, Produktionsvorteile. Also das ist wirklich für uns, für die Weltwirtschaft. Und da geht es ja wirklich darum, dass wir alle unseren Wohlstand haben und selber vorankommen können. Insofern ist es wichtig, dass wir den Freihandel haben, aber auch hier wichtig, dass er geregelt ist. Und wenn ich noch so zurückdenke an die Diskussionen, die es zum Freihandelsabkommen mit den USA gab, diese Proteste, die es dagegen gab, das zahlen wir heute bitter, dass wir da nicht schnell genug waren und gesagt haben, wir brauchen diesen Freihandel, aber wir wollen ihn auch in einen bestimmten Rahmen gießen. Und deswegen müssen wir mit allen diese Freihandelsabkommen, mit allen Regionen, Wirtschaftsregionen so schnell wie möglich vorantreiben. China ist eine ganz besondere Situation, weil China sich ja in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren unheimlich entwickelt hat. Ich kann auch nicht verstehen, dass es sich selber noch als Entwicklungsland teilweise bezeichnet, was ja dann wieder auch etwas zu tun hat mit welchen Regeln handelt. verhandelt man miteinander. Ja. Also ich glaube, hier muss man ein Stück weit die Naivität ablegen. Es ist ein wichtiger Handelspartner für viele Branchen in unserem Land, aber es muss eben auf Reziprozität beruhen. Und deswegen ist das auch etwas, was man auf europäischer Ebene zügig verhandeln sollte, damit eben Reziprozität heißt ja dieses gleiche Regeln für uns beide, dass das auch wirklich gilt.
Also das können wir nur unterstreichen, weil das ist das, was wir gespiegelt bekommen von unserem Handel, dass, wie Sie sagen, gleiche Regeln, dass mit den gleichen Waffen gekämpft wird, wenn man das in diesem Vokabular nutzen möchte.
Ja, da bin ich heutzutage sehr vorsichtig geworden.
Absolut. Aber es ist ja, Sie haben, ja, es ist und da haben Sie recht. Also wenn Sie was Besseres, besseren Vorschlag, nehme ich den gerne auch bei mir auf. Sie haben eben genau das angesprochen, was wir ja auch fordern. Also Beispiel, der Zoll muss einfach genauer hingucken. Ja. So. In dem Zusammenhang wird immer wieder und auch von vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen danach gerufen, naja, der Zoll braucht vielleicht mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da, wenn die Wirtschaft oder Verbände oder unsere Branche das hört, stocken wir natürlich so ein bisschen und sagen, naja, wir brauchen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Staat tritt in direkte Konkurrenz zu uns. Können Sie da vielleicht was zu sagen, wie aus Ihrer Sicht das in Zukunft gehandhabt wird? Also stellt der Bund und das Land weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die vielleicht der Wirtschaft dann, wenn man so sagen kann, weggenommen werden auf dem Markt?
Ja, eins der Grundprobleme auch für die Frustration und die Unzufriedenheit in unserem Land kommt ja daher, dass der Staatsapparat immer größer wird, die Steuern immer mehr steigen, aber dass die Aufgabenerfüllung durch den Staat immer schlechter wird. Und das hat was mit dieser grundlegenden Frage zu tun, was sind eigentlich die Kernaufgaben des Staates? Und wir erleben den Staat da stark, wo er Mikromanagement betreibt, also gerade für meinen 96-jährigen Vater die Steuererklärung gemacht. Ich durfte ganz viele einzelne Belege einreichen. Mache ich ja gerne, aber da könnte man vielleicht pauschaler auch mal sein, bei kleineren Beträgen noch pauschaler sein. Und wir erleben ihn an Stellen Sicherheit, Bildung, Infrastruktur, dass er eben seine Aufgaben nicht wahrnimmt. Das ist so ein Grundproblem und ich glaube, das ist auch für unsere Demokratie extrem wichtig, weil sonst wenden sich die Menschen vom Staat ab. Und jetzt komme ich. Das führt mich zu genau dem Thema. Vor ein paar Tagen hat der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes gesagt, man müsste jetzt mehr Stellen schaffen und dafür die Schuldenbremse aufheben. Ich weiß, dass der einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Beamte, Beamtin auch viel zu tun hat. Das geht jetzt nicht gegen die Beamten per se, aber das ist der falsche Ansatz. Der Staat muss sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Das heißt also Sicherheit und Zoll würde ich jetzt auch als so ein Thema ansehen. Aber er muss eben auch Aufgaben wieder lassen. Und deswegen zwei Sachen. Wir müssen den Staatsapparat verschlanken. Das geht. Wir haben viele überschneidende Aufgaben. Allein der Bund hat 700 nachgelagerte Behörden. Ich glaube, da weiß oft der eine nicht, was der andere macht. Also der Staat muss verschlankt werden. Erstmal ein Einstellungsmoratorium in dem Bereich. Und das Zweite ist, der Staat nutzt auch die digitalen Möglichkeiten gar nicht. Fachkräfteanerkennung. Fachkräfte fehlen in diesem Land. Wenn man aber in unser Land kommen möchte, dann haben sie einen Papierkrieg zu führen. Wenn man dort Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das ist ein konkretes Beispiel, das können Sie in vielen Staatsbereichen, wo es jetzt nicht darum geht, dass der Polizist, die Polizistin mich schützt, können Sie das anwenden. Und da wird traditionell immer noch nach mehr Personal gerufen, statt zu sagen, können wir die Prozesse entschlanken, können wir es anders machen, können wir es digitaler machen. Das ist die Zukunft und deswegen brauchen wir auch hier einen großen Sprung.
Ja, und die Digitalisierung würde ja auch helfen, dass die Behörden deutlich mehr miteinander kommunizieren. Ja. Ne? Und was ja gerade bei dem Thema Fachkräfteeinwanderung ein ganz großes Problem ist, weil sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber rennen dann von einer Behörde zur anderen und das geht halt viel zu langsam voran tatsächlich.
Ja, das geht viel zu langsam voran. Wir sind im internationalen Wettbewerb. Die Leute warten auch nicht, wenn es gut ausgebildete Leute sind. Die können sich die Länder aussuchen, in denen sie gehen können. Und insofern ist es ja auch so ein Zeichen, in welches Land gehe ich eigentlich, wenn ich als Fachkraft einwandere?
Absolut. Und wir müssen da oder dürfen den Mittelstand nicht vergessen. Wir auch im Handel sind gerade in Hessen geprägt vom Mittelstand. Und da auch wieder zum Thema Bürokratie. Die Inhaberin oder der Inhaber kann sich mit dieser Thematik, muss sich damit auseinandersetzen, aber wir haben noch ganz viele andere Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Der Konzern ist da vielleicht so allgemein gesprochen ein bisschen im Vorsprung, aber das Gesicht auch des Handels in Hessen ist mittelstandsgeprägt und darum müssen wir, glaube ich, da ein besonderes Augenmerk drauflegen und nicht erst ab dem 23. nach der Wahl. Das dauert dann alles ein bisschen, aber ich glaube, auf allen Ebenen uns mit den Themen auseinandersetzen.
Ja, was unter gerecht gelabelt wird ja oft in der Regulierung. Wir müssen jetzt mal ganz genau mit gerecht. Je größer die Bürokratie, desto stärker trifft es die kleinen und mittleren Unternehmen. Das heißt, durch unsere Regulierung führen wir ja auch noch dazu, dass es so Konzentrationsprozesse gibt. Und das wollen wir doch gar nicht. Wir schätzen doch die Vielfalt und gerade dieses Engagement in kleineren und mittleren Unternehmen oder Familienunternehmen, das ist ja auch so eine Verankerung vor Ort. Das ist eine Verantwortungsübernahme vor Ort und das macht ja unsere Gesellschaft aus. Also insofern ist es auch eine Frage, wie sieht eigentlich so die Struktur unseres Landes aus und die ist nicht trivial.
Ja, absolut. Wir haben es gerade zum Thema Arbeitskräfte, Fachkräftemangel gesprochen. Gibt es aus Ihrer Sicht was Sie sagen würden? Klar, Sie sind nicht die beste Unternehmerin oder der Staat ist nicht der beste Unternehmer. Das muss am Ende jeder selber wissen. Aber gerade bei diesem Thema, wie Dienstleistungsunternehmen Fachkräfte gewinnen können, gibt es da eine Idee von Ihnen persönlich oder von der FDP, um zu sagen, hier unterstützen wir den Mittelstand ganz konkret, sei es auf internationaler Ebene, aber vielleicht auch auf nationaler Ebene, weil da sehen wir auch, die Anforderungen sind sehr hoch. Sie haben gerade die Berichtspflichten gesagt, die Zeit, die ich auseinandersetzen muss, Thema Datenschutz. Also gibt es da vielleicht auch einen Ansatz der FDP, da wirklich auch den Mittelstand zu unterstützen, neue Kräfte zu finden?
Ja, also jenseits dessen, dass wir mehr Zeit für die kreativen Kräfte in den Unternehmen freisetzen wollen durch Bürokratie runter und durch auch netto rauf im Sinne von, dass wenn ich die extra Meile gehe, wenn ich länger arbeite, wenn ich Überstunden mache, dann arbeite ich nicht nur mehr, sondern es lohnt sich auch mehr, diese Signale in unserem Land zu setzen, dass das ist, was uns voranbringt, das ist immens wichtig. Also dieser Leistungsgedanke ist ein wichtiger Gedanke und das ist auch nicht schlimm, weil wenn ich im Einzelhandel bin und sehe, ich bin so froh, dass ich bei mir bis 22 Uhr einkaufen kann und wenn ich dann sehe, ne, wenn ja toll die Leute noch und wir lachen noch an der Kasse und sowas, das sind so, das muss ich auch für die Menschen auszahlen. Also hier müssen wir auch wieder zeigen, zum Beispiel durch Überstunden dann auch steuerfrei stellen. Aber das grundlegende Problem ist ja auch, dass wir überhaupt wieder mehr Fachkräfte ausbilden. Und wir haben in unserem Land dieses hohe Gut neben der akademischen Bildung, die berufliche Bildung. Ja. Und das sind tolle Lebenswege. In manchen Branchen können sie mehr verdienen, als wenn sie studiert haben. Und da haben wir auch schon jetzt in der Zeit, in der ich Verantwortung tragen durfte, durch die Exzellenzinitiative berufliche Bildung auch nochmal diesen Schlaglicht darauf geworfen. Es gibt die Exzellenzstrategien der akademischen Bildung und deswegen wollten wir sie auch für die berufliche Bildung haben, damit man auch sieht, was für ein Potenzial es hat. Wenn Sie international unterwegs sind, jeder wollte immer über die berufliche Bildung mit mir sprechen. Und hier ist es so ein bisschen in den letzten Jahren das Pendel mehr Richtung, du musst auf jeden Fall in die Uni gehen. Und das ist schon etwas, wo der Staat eine Aufgabe hat im Bereich der Bildung, diese Chancen zu geben, die Lebenschancen zu geben und eben auch die Grundlage für unsere Wirtschaft, nämlich die Fachkräfte zu haben und da diese modernen Berufsbilder zusammen mit der Wirtschaft zu schaffen und eben auch die Wertschätzung zu zeigen, das ist etwas, was ureigenste Aufgabe des Staates ist.
Absolut. Deutschland wird ja auch total beneidet für dieses Ausbildungssystem, beziehungsweise ich kenne es auch selber. Man bekommt super viel Fragen und also positives Feedback zu dem, was wir hier an Ausbildung und halt Ausbildungssystem haben. Jetzt hatten Sie über die Exzellenzstrategie gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Weil im akademischen Bereich kennt man das ja, da werden dann Universitäten gefördert. Was genau wird dort gefördert im Ausbildungsbereich?
Also das hat drei Säulen. Das ist nochmal die Frage der individuellen Förderung. Also es gibt ja das BAföG für die Studentinnen und Studenten, auch hier das Aufstiegs-BAföG, auch die Frage, wie wir dann die Weiterbildung finanzieren zum Meister. Also hier nochmal strukturelle Veränderungen vorzunehmen, weil ja auch die Welt sich immer ändert und dann muss auch mehr Flexibilität hier sein, also diese individuelle Förderung. Wir wollen aber natürlich auch die Berufsbilder gestalten, wir mit moderner zu machen, Digitalisierung auch stärker in die Ausbildung zu bringen. bringen. Das ist ein großer Teil und auch es internationaler zu machen. Auch das ist ein Aspekt. Was mir aber ganz besonders am Herzen liegt, neben diesen reinen Instrumenten, die dazugehören, auch über betriebliche Ausbildungsstätten und alles, neben diesen Instrumenten habe ich ja schon angesprochen, dass wir diesen Mindset brauchen. Und es gibt ja die Begabtenförderwerke für Studentinnen und Studenten. Und die haben wir geöffnet, zusammen mit den Förderwerken natürlich, das sind Stiftungen, dass eben auch nicht nur die Akademiker über die Fragen, wie sieht die Wirtschaft der Zukunft aus, wie sehen die Unternehmen der Zukunft aus oder auch andere Themen diskutieren, sondern eben auch die jungen Menschen, die in der beruflichen Ausbildung sind, dass wir das zusammenführen. Und das ist toll zu sehen, wie diese, es sind ja keine unterschiedlichen Welten, aber es sind halt unterschiedliche Wege, wie man die zusammenführt. Das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wie wir in einer Gesellschaft zusammenleben.
Da sind Sie natürlich hier bei der richtigen Branche, weil wir mit dem Kaufmann, Kauffrau, im Einzelhandel, Verkäuferin immer unter den Top 3 sind bei allen Problemen. Und wir tatsächlich im Handel der erste Berufszweig waren, die den 2.0 Beruf Kaufmann, Kauffrau für E-Commerce eingeführt haben. So, um ein bisschen Werbung bei unseren Zuhörern, zu machen. Da unterstützen wir auch natürlich ganz und kämpfen auch vor Ort für Schulen. Das ist natürlich ganz klar, weil auf der einen Seite haben wir den Beruf, das Angebot. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, in dem Fall Berufsschullehrerinnen und Lehrer und auch die entsprechenden Schulen, weil da sind wir immer natürlich, was ist zuerst? Brauchen wir zuerst die Verträge, also die Ausbildungsverträge und gehen dann auf das Kultusministerium in Hessen zu und sagen, so, jetzt haben wir die Verträge oder brauchen wir nicht vielleicht sogar erst das Angebot, um zu sehen, hier kann ich diese Ausbildung machen, weil natürlich wir arbeiten in Projekten, wir haben in Hessen, das ist jetzt ein hessisches Thema, ich glaube zwei Schulen oder zwei Klassen in zwei Schulen, das ist unserer Sicht viel zu wenig. Wir brauchen das im ganzen Land und müssen das unterstützen. Das vielleicht jetzt noch so ein bisschen als Werbung für unsere Branche bei aller Herausforderung.
Genau.
Nein, ich meine, wenn die jungen Menschen, wir können ja nicht sagen, ihr seid die Zukunft als Fachkraft und dann schicken wir sie in die Schulen der Vergangenheit oder wir sagen, du musst erstmal durchs halbe Land fahren. Das ist ja in dem Alter oft gar nicht so möglich. Also da, man braucht flächendeckend das Angebot und dann die Unterstützung der Mobilität. Also da gibt es viele Dinge, die man wirklich machen kann, um diesen Beruf auch wirklich zu ermöglichen.
Liebe Bettina Stark-Watzinger, liebe Funda, bevor du gleich unsere Abschlussfrage stellst, war ich heute Morgen natürlich auf dem Weg ins Büro und man kommt praktisch ja nicht an Wahlwerbung und auch an Ihnen, liebe Frau Bettina Stark-Watzinger, vorbei. Schönreden hilft der Wirtschaft nicht, ist, glaube ich, Ihr Spruch. Der Bundeswirtschaftsminister steht auf der Kennedy-Allee daneben und spricht von Zuversicht. Ich schaue, wenn ich auf unsere Demokratie schaue, jetzt auf die Wahl am 23. Februar und bin Wahlhelfer, habe mich als Wahlhelfer angemeldet.
Erlebt man viel, ist toll.
Tatsächlich, genau darauf will ich hinaus. Der Wahlleiter beziehungsweise die Zuständigen hier in Frankfurt haben mir gesagt, ja, wir freuen uns und ich wurde eingeteilt. Und die Rückmeldung war genau das, was Sie sagen. Wir hatten in diesem Jahr noch nie so viele Anmeldungen für das Thema Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, wir hatten noch nie so viele wie in diesem Jahr. Das zeugt für mich bei den Menschen in Hessen schon von Zuversicht. Können Sie da, oder teilen Sie das in dem Wahlkampf bisher, den Sie führen?
Absolut. Man muss ja sagen, das letzte Jahr war politisch sehr schwierig. Innerhähalb der Koalition, es war ein zähes Ringen und es war ein Stillstand in unserem Land. Von den 49 Punkten, die wir uns ja mal vorgenommen hatten als Bundesregierung, damals noch im Sommer, die eigentlich im Herbst umgesetzt sein sollten, um eben wieder diese Zukunftsperspektive, diese Wachstumsperspektive zu geben, ist eine umgesetzt. Es war ein Stillstand. Und ich habe das nach dem 6. November erlebt, dass die Menschen proaktiv, ich laufe ja jetzt wieder mehr durch Berlin, was auch nicht schlimm ist, sondern gut tut.
Und das auch hat damit hier, zu tun, dass der Personenschutz.
Dass ich keinen Fahrer mehr habe. Okay, das ist aber vollkommen. Bitte so jetzt nicht.
Absolut. Ich wollte nur für unsere Hörerinnen und Hörer das nochmal natürlich.
Aber was ich seitdem erlebe, dass ich viel mehr von Menschen angesprochen werde, proaktiv auf der Straße angesprochen werde. Natürlich in meiner Heimat noch mehr, aber auch woanders. Weil schon so diese Frage, es muss jetzt was passieren. passieren. Das spürt man und man spürt auch auf den Veranstaltungen. Es kommen viele Menschen zu den Veranstaltungen und wollen auch wirklich über Inhalte sprechen. Und bei all dem, dass die Herausforderungen wirklich groß sind, ist ja dieses Tolle in unserem Land, die meisten halten sich an Recht und Gesetz, ja, und die wollen was bewegen und man sieht, was man kann und deswegen ist es eigentlich eine hohe Motivation. Und außerdem als Politikerin, Tony Blair hat in einem Interview neulich mal gesagt, wer fliegt schon gern mit depressiven Piloten? Also diese Balance zwischen, Leute, wir müssen anpacken, und gleichzeitig aber auch, wir können das, diese Zuversicht finde ich wichtig und die habe ich auch.
Das freut uns natürlich, dass wir mit dieser, ohne es schön zu reden, ich glaube, das haben wir in der letzten, in den letzten 30 Minuten ungefähr, ohne da etwas schön zu reden, die Probleme zu benennen, aber auch mit einer gewissen Zuversicht so komplett auf unsere Demokratie, aber vor allem jetzt auch hier auf die Wirtschaft gesehen, in diese Wahlen gehen und danach gemeinsam anpacken, dass wir die Kurve bekommen. Von da.
Genau, das sehe ich auch so. Aber bevor wir hier abschließen, stellen wir immer mal so eine Frage. und die lautet, wann haben Sie sich das letzte Mal beim Shoppen etwas gegönnt und was war das?
Vor Weihnachten durfte ich ja dann wieder mal mehr einkaufen gehen und da habe ich ja auch schon berichtet. Aber was ich auch gerne mache, ist, ich bin ja viel unterwegs und lebe aus dem Koffer. Und das ist auch manchmal in fremden Städten. Und was ich dann schön finde, ist, wenn man dann, ich kaufe gerne Dinge, die so einen guten Duft haben mit ätherischen Ölen, wenn man das dann so spürt, das ist so ein bisschen wie Urlaub und Relaxen dann. Das gönne ich mir ab und zu mal.
Sehr schön. Dann möchte ich mich ganz persönlich auch im Namen des Handelsverbandes Hessen für Ihre Zeit bedanken. Wir wissen, es ist ein kurzer Wahlkampf, herausfordernd. Und dass Sie sich die Zeit für natürlich aus unserer Sicht die wichtigste Branche im Bundesland genommen haben, freut uns besonders. Bettina Stadtum-Ratzinger, herzlichen Dank fürs Dabeisein im Handel in Zeit.
Vielen Dank, ja.
Ich danke Ihnen und viel Erfolg uns allen in diesem Jahr.
Danke.
Das war Handel Insight, der Insiderblick auf den hessischen Handel. Hier sprechen wir für euch mit Menschen, die den Handel in Hessen prägen und zeigen, was den Handel bewegt. Für mehr News besucht uns auf Instagram, LinkedIn oder hvhessen.de. Ich bin Funda Barkan und Handel Insight ist ein Projekt vom Handelsverband Hessen. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes.